mit Lena und Tatjana. Hi, Bitches.
Hallo, Lena.
Hallo, Tatjana.
How are you doing today?
Mir geht's okay.
Ja. Oh, gut. Okay, gut.
Spannend,
würde ich sagen.
Ja, gut. Geht so, wie manche Leute sagen würden. Wie geht's dir?
Okay.
Siehst du, same thing.
So?
Same thing.
It was worse, aber es war auch definitiv schon mal besser in meinem Leben.
Besser geht immer.
Die Sonne
scheint.
Das
ist meine Meinung. Die Sonne scheint wirklich. Wie ist es draußen? Ich war heute noch nicht draußen.
Also ich bin nur kurz raus, um hier zu dir zu fahren, sonst war ich auch noch nicht draußen. Look at us. Both struggling with life. Ich glaube, es ist relativ warm, aber nicht richtig, richtig warm. Also so Spätherbst, Freiburger Spätherbst warm. Nee, Spätsommer nennen wir das, oder?
Es ist Spätsommer. Jetzt gerade ist es Spätsommer. Aber es hat sich auch schon mal angefühlt wie Spätherbst dieses Jahr.
Mhm.
Ach Gott, das sind packende Gespräche hier im Bitch Charming Podcast.
Ein wilder Einstieg. Okay, sollen wir gleich richtig...
Wir steigen gleich richtig ein, weil ich habe schon gehört, du möchtest dich über was aufregen, ja. Tatjana.
Das Räuschmann kann eigentlich drin bleiben.
Genau, du musst dich...
Das passt sehr gut.
Ja.
Okay, und zwar habe ich mich, nachdem du dich ja letzte Woche über was aufgeregt hast, habe ich mich diese Woche auch über was aufgeregt. Als ich hierher gerade bin, musste ich die ganze Zeit dran denken, wie wütend mich gerade ein Thema, was in Freiburg omnipräsent ist, macht. Und zwar läuft gerade oder bis gestern Nacht um Mitternacht lief der Freiburger Beteiligungshaushalt.
Ich war um 23.30 Uhr noch dort und habe meine Kreuzchen gesetzt.
Perfekt. Allen einen kleinen Daumen hoch gegeben.
Ja.
An sich ein relativ sinnvolles Tool, weil es darum geht, dass die Stadt mal so ein Meinungsbild haben will, was so BürgerInnen als sinnvoll sehen, was gefördert werden soll, was sie zum Beispiel als nicht so sinnvoll ansehen. Und es ist wohl auch ein bisschen davon abhängig, wie dann der Gemeinderat oder der Stadtrat letzten Endes die Entscheidung trifft, was auch so im Beteiligungshaushalt gepitcht wurde, wie viel Daumen hoch die irgendwie bekommen haben. Ich habe da mal durchgeguckt, habe natürlich auch kräftig meine Daumen hochgegeben für irgendwelche Projekte, die ich für sinnvoll halte, wo ich mir wünschen würde, dass die finanziert werden würde. Habe mir auch die ganzen Konzepte durchgelesen. Und was ja zu erwarten war, ganz viele kleine Vereinchen, Orgas, die hier in Freiburg super wichtige Arbeit machen, zum Beispiel queere Bildungsarbeit machen, Frauen-Mädchen-Arbeit machen, Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren, beraten, haben da alle ihre Vorschläge eingereicht. Und ich habe mir die mal durchgelesen. Und über was ich mich so aufreg ist, die pitchen halt wirklich für Peanuts, die sie brauchen, um irgendwie ihre Arbeit vernünftig machen zu können. Das sind so viele Vereine, die irgendwie reinschreiben, ja, wir hätten gerne noch eine kleine 450-Euro-Stelle, um irgendwie durchzukommen. Wir kriegen gerade Sachen nicht organisiert. Und es macht mich so sauer, wenn ich drüber nachdenke, dass Vereine, die so viel wichtige Arbeit in Beratung, Prävention machen, einfach um eine 450-Euro-Stelle betteln müssen, weil so wenig Gelder da sind und so wenig Gelder bereitgestellt werden. Und gleichzeitig, jetzt kommt der nächste Rant, wir haben in Freiburg einen Oberbürgermeister, jung,
legendär,
hip, parteilos, SPD-nah, der gute Martin Horn.
Say his full name. Sag seinen vollen christlichen getauften Namen, Tatjana.
Der so viel Pink- und Greenwashing eigentlich macht, sich auf dem CSD mit irgendwelchen wundervollen Freiburger Drag Queens
ist ein legendäres
auf Bild stellt, seine gestreiften Socken anzieht, die nicht mal Regenbogenfarben sind, aber es sind bunte Socken, die gestreift sind.
Das Bundeswasser gefunden hat an dem Tag.
Und dann immer betont, wie wichtig Bildungsarbeit ist, wie wichtig zum Beispiel queere Bildungsarbeit ist, wie wichtig diese ganze Beratungspräventions Unterstützungsarbeit für Minderheiten ist, für marginalisierte Menschen und sich da drauf stellt. Und dann müssen irgendwelche Vereine drum betteln, dass sie eine kleine 450-Euro-Stelle finanziert kriegen. Und gleichzeitig lädt er irgendwie in sein Rathaus ein, zu irgendwelchen Empfängen kurz vorm CSD, wo dann queere Menschen mal im Rathaus ein Gläschen Sekt trinken dürfen. Investier vielleicht den Sekt lieber mal in eine Stelle für diese ganzen Vereine, die so viel wichtige Arbeit machen, mit dem sich Freiburg halt auch so schmückt, aber trotzdem diese ganzen Bereiche chronisch unterfinanzieren oder unterfinanziert lässt. Und es macht mich so sauer zu sehen, wie viele Vereine da einfach betteln müssen. So, das war der Rant.
Das war mal ein Rant, das war ein Plädoyer. Es war eine flammende Rede. Ich dachte irgendwie bei diesem Beteiligungshaushalt, dass wenn ich da meine Daumen nach oben setze, dass dann die Sachen auch Geld kriegen, das, was die meisten Daumen bekommen hat. Aber es ist irgendwie nur, ja, lass mal gucken, was die Leute überhaupt interessiert, aber wir geben trotzdem das Geld an das. Ach.
Gucken wir mal, ob wir mal 450 okay. Euro im Monat für was investieren können, was offensichtlich die Welt verbessern könnte. Ach nee, macht mich richtig sauer. Und ich hab gerade so einen richtig persönlichen, so eine persönliche Antipathie gegen, ist das eine doppelte Verneinung?
Eine Partie wäre ja, nee, das wäre eine Partie Schach ist was anderes.
Auf jeden Fall bin ich gerade persönlich sauer auf Martin Horn, glaube ich, deswegen.
Ich finde es richtig wichtig, einen Sündenbock zu haben. Ich finde es richtig wichtig, auch für persönliche Sachen jemanden zu haben, wo man sagen kann, so, ich habe das Gefühl, die Person ist irgendwie schuld.
Ja.
Und es scheint irgendwie gerade bei dir so zu passen.
Ja, ja. Ich greife ihn persönlich an hiermit, falls er das hört. Martin Horn, bitte investier mal ein paar 450 Euro Basisstellen für queere Vereine und feministische Vereine in Freiburg ohne den fucking Beteiligungshaushalt. So sauer, ich habe mir die ganze Zeit auf dem Fahrrad Gedanken gemacht über Martin Horn und seine gestreiften Socken und dieses Bild mit den Drag Queens. Vielleicht reposten wir das Bild mit den Drag Queens ihn auf Instagram, bitchcharming_podcast.
Aww.
Wer auch im Beteiligungshaushalt was gepitcht hat, sind verschiedene Gruppen, die zum Beispiel auch Sexualaufklärung machen. Das war ein ganz softer Übergang.
Hättest du jetzt nicht gesagt, niemand hätte es gemerkt, wie soft er gewesen wäre. Wirklich.
Was heute auch das Thema sein soll, Sexualaufklärung. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gepitcht, dass ich unter anderem im Bereich der Sexualaufklärung quasi zu Hause bin. Ich habe da ein kleines Häuschen. gebe da ab und zu Workshops dazu, vor allem was so queer-inklusive Sexualaufklärung angeht. Und für die Leute, die in Freiburg sind, ich bin ja auch Mitglied bei Aufgeklärt. Wir machen Aktionswochen zu sexueller Bildung, haben da coole Referierende, die verschiedene Workshops anbieten, Kunsträume, dies und das. Findet in 2 Wochen wieder statt.
Mhm.
Oder beziehungsweise doch in einer Woche. In einer Woche, wenn ihr den Podcast dann hört. An der Stelle noch mal ein bisschen Werbung außerhalb von Instagram. Kommt zu den Veranstaltungen, gebt euch ein bisschen Sexualaufklärung für Erwachsene, wie ihr sie euch so in der Schule gewünscht hättet. Lena, mhm. Sexualaufklärung, Schule.
Ja. Wilde Erinnerung. Die erste Erinnerung, die mir in den Kopf schießt, ist, dass wir in der Klasse, in der ich damals war, wo wir eben dieses richtige Aufklärungsunterricht bekommen hatte, also ich meine jetzt nicht Grundschule, da hatten wir nur 3, sag ich mal, Jungs, ne? Oder genau, die mussten dann vor und mussten, kennt ihr so diese Baumstämme, aber diese kleinen Äste, die dann so so schräg abgeschleift sind und wo dann so ein Nikolaus oder so Weihnachtsmann-Gesicht vorne drauf ist, ja. Ne? Die stehen im Weihnachten, ja. Im Advent überall rum.
Mit und so ein bisschen Filz.
Genau, ja, genau. Wirklich auch mit Edding vorne drauf, ja. Dauerbrenner. Und die 3 mussten dann vor und mussten diesem Weihnachtsding ein Kondom überziehen, ne? Es wäre ein zu großer Penis gewesen.
Oh Gott. Aber das heißt auch nur die drei Personen, die mutmaßlichen Penis
genau.
hatten. Da hat
ja.
die Lehrkraft so sich hingestellt und dachte so, ihr habt ja. vielleicht einen Penis
ja.
vor und zieht ein Kondom an.
Ja.
Oh wow.
Genau. Und die mussten es vor uns alle machen. Alle anderen waren halt so, ja, was sollen wir machen? Also wir mussten halt auch zugucken. Das war ja, ja. Also das denke ich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich, dieses Bild von irgendwie, dass ja so die Rollen damals so klar verteilt waren von, das geht euch was an. Das sind Infos für euch. Zum Beispiel, wie ziehe ich ein Kondom ab? Oder wie setze ich diesem lebensechten Phallus-Symbol ein Kondom an? Und die anderen, die betrifft es irgendwie nicht. Obwohl es natürlich schon klar ist, wenn man einen Penis hat, ist natürlich schon von Interesse. Es ist für jeden von Interesse, wie man ein Kondom richtig anzieht und trägt. Aber natürlich im Besonderen für Leute, die einen Penis haben, obwohl vielleicht auch gleich wichtig für alle. Aber trotzdem war es auch eine sehr unangenehme Situation. So unglücklich war dann auch dieser ganze Unterricht. Du musst sagen, mit LehrerInnenkräften ist es ja auch immer so ein bisschen, manchmal hat man so ein bisschen Glück, manchmal weniger Glück. Bei uns waren da wirklich noch ein paar LehrerInnen am Start. Vielleicht sollten die auch nicht mehr in der Schule lehren an dem Punkt. Mhm. Also es war wirklich, ja, vielleicht nicht so toll. Weiß nicht. Und ja, es war einfach viel, also richtige Aufklärung, würde ich sagen, was Sex wirklich ist oder Sexualität wirklich ist. Ich glaube, das ist Erwachsenenbildung bei mir gewesen.
Mhm. Wie alt warst du denn, als du in der Schule Sexualaufklärung hattest?
Also das, wo ich gerade beschrieben habe, das war in der 8. Klasse und ich weiß noch, in der 3., 4. Klasse hatte man dann eben so in der Grundschule dann diesen Aufklärungsunterricht, der eher so war, okay, was ist ein Tampon irgendwie? Und dann doch dieses typische, ich kenne dich nicht, ich gehe nicht mit, dieses, man geht nicht mit fremden Menschen weg, auch wenn die sagen, sie haben ganz süße Häschen. Etwas, von dem ich angenommen habe, dass es viel öfter passiert, wie das tatsächlich passiert. Ich dachte wirklich, in meinem kleinen 500 Seelendorf fahren irgendwie fest 100 Leute mit ihrem Truck rum und warten darauf. Also, ne, nicht natürlich, natürlich sollte man nicht mit Leuten mitgehen, die man nicht kennt als Kind, aber trotzdem ein total überrepräsentiertes Bild, was man in den Kopf gesetzt bekommt. Genau, also da ging es dann darum so ein bisschen, also da kenne ich auch noch so diese Heftchen, die man dann bekommen hat, wo dann so eine Binde drin war, obwohl die dann schon so lange da drin war, dass ich die nicht mehr in meine Unterhose gelegt hätte, keine Ahnung. Und ich glaube, was die Themen, die mich da so am meisten interessiert haben, also viel ging halt um das Thema Periode, wo es aber auch so war, okay, Frauen haben eine Periode, bla 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 bla. Das passiert da und ich finde es auch schon wichtig zu wissen für junge Menschen, die menstruieren werden, weil ich weiß noch, das Thema Menstruation hat mir schon riesige Angst gemacht im Kindergarten, weil man da mitbekommen hat, okay, vielleicht macht's die Mama, vielleicht machen es irgendwie ältere Leute, die man kennt. Und das hat mir riesige Angst gemacht. Ich habe richtig geweint, weil ich es nicht wollte. Mhm. Aber so richtig die Themen, die einen da so richtig gefesselt haben, waren halt schon so, oh, das erste Mal, wie funktioniert Sex, genau, ja, wann hat man Sex? Und natürlich diese komplette Erschlagenheit von diesem Konzept Sex. Also, ich meine, es ist nicht Sexualität, auch mit dem eigenen Körper, sondern wirklich dieses Penis in Vagina Sex, ne? So wie es uns damals halt gesagt wurde, das ist Sex, ne? Und ich finde, also ich wusste damals auch schon, was da passiert. Ich glaube, ich war sogar die Person, als so die Grundschullehrerin so gefragt hat, was ist Sex? Habe ich die Hand so gehoben, so richtig strebermäßig, weil ich halt mega sehr schon immer so meine ganze Schullaufbahn so strebermäßig unterwegs war. Und ich war so, das ist, wenn der Mann seinen Penis in die Scheide der Frau steckt. I said that. Ich habe die Klasse so weit vorangebracht und habe ihr so viele Minuten von Rätselraten erspart. Ich war einfach nur so, that's what's happening. Ich weiß es. Ich weiß es besser wie alle anderen.
Das ist so typisch. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich immer mal wieder so Sexualaufklärungsworkshops gibt und es gibt immer so ein paar Kinder, meistens sind es nur ein oder zwei, manchmal sind es ein paar mehr, die so viel Ahnung einfach schon in jungen Jahren von Sachen haben, natürlich immer noch sehr so an einem normativen Bild irgendwie orientiert. Aber ich hatte zum Beispiel auch letztens eine Situation in einer Sexualaufklärung, über die ich bis heute immer wieder lachen muss, weil wir mit einer Klasse gesammelt hatten, das war eine Grundschulklasse, also ich glaube zwischen 8 und 10 oder müssten die gewesen sein, sehr, sehr jung noch. Und wir haben mit denen so mal gesammelt, was ist eigentlich alles Sex, um so ein Meinungsbild zu kriegen, haben das gemeinsam so an die Tafel geschrieben, also eine Kollegin von mir und ich. Und kam halt klar, diese klassischen heteronormativen Bilder, Penis in Vagina, Sex, ganz viele andere Sachen auch. Manchmal war es auch ganz viel, wenn ein Mann und eine Frau kuscheln und sie lieb haben, dann wird ein Baby draus. Manche wussten aber auch schon, dass Leute zum Beispiel auch Sex haben, ohne dass sie sich fortpflanzen wollen, weil es manchen Menschen Freude macht oder sich gut anfühlt. Und eins dieser Kinder saß halt da, hat sich gemeldet und hat mit einem Selbstbewusstsein gesagt, das ist, wenn jemand einen Penis von einem Mann ableckt.
Und er hat recht. Das ist genau das, was Sex ist und nichts anderes.
Und wir standen da und ich liebe diese Momente, weil du natürlich total das Pokerface und du nimmst die Kinder natürlich ernst und ich habe mich...
Kinder sind einfach so lustig manchmal.
So, und ich habe mich auch...
Das ist die dümmste Scheiße.
Es ist so schön gewesen. Da war ich so, ja, das kann auch ein Teil von Sex sein. Hab's nochmal wiederholt, hab gemeint, wenn jemand den Penis von jemandem ableckt, ich mache das dann auch immer ein bisschen weniger binär und nicht mit körperlichen Zuschreibungen zu Geschlechtern und auch Kinder, die im Grundschulalter sind, checken, dass Körper nicht nur binär sein müssen. Und habe es an die Tafel geschrieben und als ich mich rumgedreht hat, hat meine Kollegin ein bisschen angefangen zu lachen und hat mir dann später gesagt, dass in der ersten Reihe so ein kleineres Kind saß, also manche waren wie gesagt schon 10, andere waren 8, mit weit aufgerissenen Augen, als ich das wiederholt hatte. Und dieses Kind war einfach komplett perplex von dem, was da geäußert wird, weil natürlich Leute auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch sind, was Sexualaufklärung angeht und dass da halt auch viel... Ja, einerseits glaub Elternhaus auch mit zu tun haben kann, aber andererseits natürlich auch, was für Medien konsumieren die. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. War in deinem Alter Bravo noch ein Ding?
Ja, absolut. Ich glaube, ich bin so die letzte Generation, wo das noch richtig so 1,40 gekostet hat, die Bravo. Ich liebe, oh, zum Glück sind wir auf die Bravo gekommen. Die Bravo spielt eine so große Rolle noch für mich. Und damals, weil so diese richtigen, also wir müssen jetzt erstmal grundlegend über die Bravo reden, ne? Also
iconic.
Genau, wo die noch wirklich ganz aus Papier war und ich diesen Plastikding hatte und 1,20, 1,30, 1,40 gekostet hat. 1,30
hat sie gekostet.
Ah, jeden Mittwoch. Genau, jeden Mittwoch, genau. Ich hatte sogar irgendwann mal ein Abo dann. Aber das erste Mal, wo ich, da, oh, ja, ich weiß, ich war so cool. aber ich habe diese Bravo, weil ab und zu so ein paar Mal im Jahr waren wir beim Cousin und das war so die ältere Person bei mir in der Familie. Ich bin ja das ältere Geschwisterkind bei mir. Und da hatte ich halt, sag ich mal, so 2-3 Mal im Jahr Zugriff drauf, sag ich mal. Da bin ich gleich hochgelaufen. Mir war die ganze Feier oder da, wenn jemand Geburtstag hatte, so Rille. Ich wollte Bravo lesen, ne? Und die hatten dann wirklich so einen ganzen Stapel, weil sowas hat man ja nicht weggeworfen, ne? Und ich habe das verschlungen. Und ich weiß auch noch, so die ersten Male, wo ich sowas in der Hand gehabt habe, auch so diese Fragen, die dann bei Dr. Sommer so gestellt wurden, so zum Beispiel, ich weiß nur ganz genau, da stand dann, ich habe Angst, dass meine Scheide zu klein ist. Und ich dachte so, was? Es hat mich so, also das beschäftigt einen schon, wenn man, sag ich mal, dann so Fragen oder so ganze Themeninhalte, jetzt nicht nur mit Benennung von Körperteilen, sag ich mal, ist. Und dann zum Beispiel, okay, meine Scheide ist zu klein für was? Oh Gott, das kann passieren. Was ist, wenn sie wirklich zu klein ist? Also es hat mich überfordert und gleichzeitig fasziniert. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele Leute auch haben, wenn sie jung irgendwie mit so diesem ganzen Themenfeld in Berührung kommen. Genau, also bei mir waren es weniger so diese Abbildung von nackten Menschen allgemein, sondern eher diese Frage, dieses ganze Themenfeld, dieses ganze Minenfeld von Fragen, wo man denkt, oh, das wird irgendwann für mich mal relevant. Und
Ja, Dr. Sommer war so legendär eigentlich. Ich weiß noch, dass ich auch da Sachen durchgelesen habe. Und ich weiß gar nicht, was für eine Art von Sexualaufklärung ich in der Schule hatte. Ich erinnere mich an ganz, ganz wenig. Ja,
bei dir, das vergilbt irgendwann mit der Zeit, ne? Also so, wenn ich mal so alt bin wie du, dann werde ich mich da auch nicht mehr dran erinnern. Man verliert einfach Erinnerungen.
Klar. Irgendwann funktioniert das Gehirn einfach nicht so gut. Und wir hatten, also ich weiß nur, dass wir viel zu Anatomie hatten. Wir hatten, glaube ich, auch Leute von extern da, die mit uns irgendwie Verhütungsmittel durchgegangen sind.
Leute von extern.
Ich weiß nur, wir durften in so einen Krabbelsack greifen, dann durften wir irgendwelche Verhütungsmittel rausholen. Ich weiß nur, dass mein bester Freund, der neben mir saß zu dem Zeitpunkt, der hatte eine Spirale rausgezogen. Wir fanden die Spirale super faszinierend und haben die ganze Zeit nur Blödsinn mit der gemacht. Und das ist alles, was ich wusste. Aber mich hat halt wirklich, glaube ich, die Bravo aufgeklärt. Und ich hatte da ein riesen Interesse an diesem ganzen Dr. Sommer-Teil, auch an den nackten Menschen. Und tatsächlich an den Interviews neben der nackten Menschen.
Ja.
Die waren aber, ich weiß gar nicht, was, ich erinnere mich kaum an Fragen, die da standen, aber ich glaube.
Wann war dein erstes Mal? Es waren da, glaube ich, die Fragen. Also mich haben die auch nicht so fasziniert. Ich denke mir im Nachhinein, die gibt's nicht mehr tatsächlich, die Nacktbilder. So This Is Me hieß es dann früher. Das gibt's tatsächlich nicht mehr. Und ich kann auch verstehen, dass es nicht mehr gibt. Ich glaube, das passt wirklich nicht in unsere Zeit, weil die waren schon unter 18. Mhm. Die waren ja teilweise wirklich 15, 16. Mhm. Es ist ja praktisch Kinderpornografie.
Ja.
Oder ich weiß nicht, wie das rechtlich jetzt wäre, aber es war ja wirklich sehr, sehr lange. Und die haben dafür 500 Euro bekommen, mickrig. Und dann wurdest du halt für immer irgendwie, also ich finde schon, das war, glaube ich, ist schon Teil Jugendkultur so ein bisschen, ne, dass man wusste, man kriegt irgendwie, und ich finde es auch nicht wertvoll, aber klar, natürlich können wir darüber jetzt diskutieren und es macht schon Sinn, dass es das nicht mehr gibt.
Ja, ich weiß noch, dass als ich die Bilder damals gesehen habe, klar waren da auch super viele sehr am normschönen, ideal orientierte Körper drin, aber es waren trotzdem halt auch Körper, die nicht so wie das waren, was zum Beispiel in den 2000ern viel in den Medien zu sehen waren, was ja sehr, 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 sehr schlanke Models waren, gerade so 2000er, wenn wir so an die Anfangszeit von Sex in the City und sowas denken, war ja wirklich ein sehr dünnes, ein sehr dünner Körper bei Frauen eigentlich so das Ideal. Und da, im Gegensatz dazu, waren die Körper schon weniger an diesem Ideal orientiert oftmals. Und ich weiß, dass es mir geholfen hat, ab und zu mal Menschen zu sehen, die vielleicht ein bisschen Bauch hatten, die vielleicht ein bisschen was an Oberschenkeln hatten. Aber ich weiß auch noch, dass ich das irgendwann mal, ich glaube, im Wohnzimmer gelesen hatte. Und ich glaube, mein Vater lief dann vorbei und hat das kurz geguckt und hat dann gesagt so, ist das eine 15-Jährige, die da drin abgebildet ist? Und der war richtig schockiert. Und mir ist das halt damals.
Das sind Erwachsene, wenn man selber 10 ist, denkt man, mit 15 ist man erwachsen.
Ja, und ich war wahrscheinlich 13 oder so, aber dachte natürlich auch 15-Jährige sind viel älter als ich. Und es war halt einfach auch echt, ja, also im Nachhinein, kritisch, damals halt wirklich so als so ein Peer-to-Peer-Ding, dass man gedacht hat, so, wow, so sehen andere Menschen nackt aus, weil ich hatte das zum Beispiel nie, dass wir, also ich weiß von Schulzeiten, wo, oder von Schulen, wo zum Beispiel auch zum Schwimmen oder sowas gegangen wird, dass man dann mal andere Körper oder so mehr gesehen hat, gerade auch im Schulkontext und nicht nur irgendwie von besten Freundinnen oder so, oder in der Schule geduscht wurde nach dem Sport, das war bei uns auch nie, man hat sich damit, wie hieß dieses Deo, dieses Vanille-Deo, hat man sich ordentlich eingesprüht danach, im Pals, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich rieche es wieder, weil ich habe da gar nichts genommen. Ich bin einfach durch. Es reicht, wenn man einmal durchläuft irgendwie in der Wolke von anderen. Das ist recht, man wurde nicht geduscht, aber es wurde sich anders frisch gemacht.
Ja.
Katzenwäsche.
Und dann in der Jungsumkleide war dann irgendwie der Axe-Deo ist gerade irgendwie und ach Gott, und diese Mischung aus den beiden, die sich dann zwischen den Umkleiden und zu so einem androgynen Supergeruch wurde.
Und dann natürlich noch das nette Odeur von jugendlichem Superschweiß. Da können sich ja nicht nur, sag ich mal, Jungs irgendwie damit brüsten, sondern da kam ja auch aus dem Mädchenumkleide ein Odeur an jungem Frischschweiß, ne? Und das dann noch gekoppelt an diese Deo-Sachen. Ja. Legendär. Lecker, und dann noch Sportschuh. Lecker. Geil.
Ja, stimmt. Und noch so dieser alte Geruch so in so Sporthallen, der so, der so im Boden versteckt, so.
Ich höre schon im Ohr dieses, weißt du, was ich meine? So dieses, wenn man mit diesen Turnschuhen auf diesem Wachsboden so.
Aber zurück zur Sexualaufklärung. Genau, ich wollte wieder die Kurve schlagen zu Dr. Sommer. An was ich mich noch erinnere, das habe ich halt wirklich verschlungen. Das war das Erste, was ich irgendwie gelesen habe, als ich die Bravo aufgemacht habe. Ich war so, Dr. Sommer, was interessiert die Jugendlichen, was interessiert mich? Und ich fand aber auch die Varianz an Fragen immer voll spannend. Und ich wäre so gern mal in diesem Team gewesen, hätte die Sachen so ausgesucht. Weil zum Teil waren da dann natürlich so Sachen wie die irgendwie sich so um so Verliebtsein gedreht haben. Gleichzeitig dann aber halt auch wirklich Fragen, die total intensiv ins Detail gingen. Also ich erinnere mich bis heute an eine Frage, wo irgendjemand gefragt hatte, so kann man von Analsex schwanger werden.
Und die Antwort ist ja.
Und ich gedacht, ja, und ich gedacht habe so, ha, wie denn? Ha, weil ich wusste ja schon, was Sex ist und dann durch und dann gelesen habe und war so, man kann von Analsex schwanger werden. Oh Gott. Und richtig schockiert.
Man kann durch Analsex schwanger werden, wenn halt Sperma halt irgendwie halt wenn seinen Weg findet.
Genau,
ne?
Wenn Sperma zum Beispiel am Damm entlang läuft und dann in die Vagina oder so kommt. Und das war die Antwort. Und ich war halt auch so, ha. Ich weiß, dieses jugendliche Besserwissen von allem. Mhm. Du denkst, du hast die, oder eigentlich hat man es bis heute. Ja. Eigentlich denkt man wahrscheinlich bis heute ganz oft
so. Ich denke immer noch, dass ich recht habe.
Man liest was und denkt sich so, I know that. Und dann kommt jemand und widerlegt es sehr sinnvoll.
Ich finde es aber richtig wichtig. Hast du das auch, hattest du das auch, dass du immer geguckt hast, wie alt die sind und dann ein eigenes Alter damit abgemessen hast und dann gedacht hast, so wenn dann so eine 14-Jährige geschrieben hat, ich habe bald mein erstes Mal mit einem Freund, ich war mit 12 und war so scheiße und ich habe nur noch 2 Jahre.
Also
turns out, I'm a gay, confused Spätzünder und das ist nicht irgendwas, was für mich relevant ist für viele Jahre noch, aber damals dachte ich so scheiße, TikTok, in 2 Jahren muss ich das auch machen.
Ich glaube, das ist halt auch echt so ein Ding, was bei Jugendlichen halt super, super viel Druck macht. Und ich bin eher so eine, nennt man das dann Frühzünderin?
Frühreif.
Ich war schon sehr früh ein Früchtchen. Und war wirklich eine von diesen sexuell aktiven TeenagerInnen, die das dann gelesen
so
hat und gedacht habe so, I know everything, I know how this works, so, weswegen ich dann aber natürlich so eine Überheblichkeit hatte, was so Fragen anging.
Wusste das ja auch, ich dachte ja auch, dass ich alles besser wusste, aber halt in der Theorie. Mhm. Ich war halt schon so, ich könnte auch in diesem Team arbeiten, aber halt alles trocken, ne, also.
Ja. Why not?
Why not?
I mean. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich dann auch gelesen habe und dann auch manchmal gedacht habe so, oh wow, das sind irgendwie, keine Ahnung, 18-Jährige, die Fragen stellen, wo ich mir denke so, müssten die es nicht wissen, weil 18-Jährige
da
natürlich.
Da haben die doch schon längst.
Ja, so, also weil ich mich auch noch daran erinnere, dass es schon auch in meinem Umfeld so ein, ja gerade als in den Teenagerjahren so einen Druck irgendwie gab, irgendwie sich mit Sex zu beschäftigen. Es ist total omnipräsent. Überall, alle reden über Sex, alle teasen sich irgendwie gegenseitig. Und ich hatte damals natürlich auch schon so, wie kann man das sagen, so. Ich hatte mich damals schon gefragt und damit beschäftigt, ob ich queer bin, ohne irgendwie das benennen zu können. Und ich glaube, ich habe auch in Dr. Sommer nie was zu Queerness gesehen, außer dieses, bin ich lesbisch?
Bin ich schwul?
Genau, und das stand halt so.
Ich habe meinen besten Freund geküsst. Bin ich jetzt schwul?
Das war so die typische Frage.
Ja.
Und irgendwie. Ich glaub,
und die Antwort ist ja. Wenn du deinen besten Freund aus Versehen geküsst hast, you're probably gay.
Or bi. Oh, Pan.
Nope. Schwul.
Schwul. Das war immer die Antwort von Dr. Sommer. So, yes, you are. Um das kurz zu klären, man kann auch einfach so Leute küssen.
Literally.
Ohne. Dass wir heute in unserem okayen Status unserer Ironie nicht durchkommt.
Ja.
Ich habe schon ein paar Mal Rückmeldungen bekommen von Leuten, die den Podcast hören, dass sie manchmal unsere Ironie nicht verstehen. Deswegen sage ich es jetzt immer dazu. Es war ironisch gemeint.
Es war wirklich ironisch gemeint. Also im Endeffekt sind diese Fragen, also man hat damals schon gemerkt, dass es ja eigentlich halt auf eine heterosexuelle Audience halt ausgerichtet war. Natürlich. Also um das nochmal unironisch zu verpacken, wenn du im Suff oder auch nicht im Suff einfach jemanden küsst, ist eine Handlung. Und das sagt nichts über dich aus. Außer ich, die ganze Zeit gedacht habe, okay, wenn ich mit Männern irgendwas mache, das ist nur eine Handlung. Aber turns out, no, I'm just a bisexual.
Es kann in alle Richtungen sich bewegen.
Ja.
Es kann sich in alle Richtungen bewegen. Naja, und welche Fragen ich aber auch immer total spannend fand und auch bis heute spannend finde, weil wir das auch ganz oft in Sexualaufklärungs Workshops mit Kindern und Jugendlichen sind wirklich so Fragen um Verliebtsein, um Liebe. Und wir hatten letztens eine Frage, Lena, die hat mir so das Herz gebrochen. Das war auch eins von den Kindern in dieser Grundschulklasse, also zwischen 8 und 10. Und dann lag einfach in unserer anonymen Fragebox ein Zettelchen, in dem stand, Warum hört die Liebe auf? Lena läuft aus dem Raum. Komm zurück. Und es war so schlimm.
Oh mein Gott.
Es war so schlimm. Und ich weiß gar nicht, was wir da drauf geantwortet haben, aber ich weiß, dass ich da stand und fast angefangen hätte zu weinen vor der kompletten
Stell dir vor, du hättest dann einfach irgendwie so richtig einzelne Tränen übers Gesicht. Sorry.
Ich weiß auch nicht, warum die Liebe einfach
da. Tatjana, warum hört sie denn auf?
Boah, ich überlege nochmal, was ich geantwortet habe oder was ich geantwortet hätte. Ich glaube, ich versuche Dinge dann immer sehr in so eine Meta-Ebene zu packen. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie sowas gesagt wie, naja, manchmal bemerkt man einfach, dass Leute sich verlieben. Und dann kann es aber auch sein, dass Menschen dann manchmal merken, jetzt ist gerade ein bisschen weniger oder hat aufgehört. Aber dass es da durchaus auch Schwingungen und Auf und Abs geben darf. Und man kann jemanden auch mögen, ohne verliebt zu sein. Und manchmal merkt man einfach, Liebe hört auf. Und dann muss man halt gucken, wie man irgendwie sich weiterfindet. Also ich bin selber so geschwommen, weil ich gedacht habe, wie soll ich das beantworten?
Sag du es mir.
Sag du es mir bitte, Kind. I don't know. It hurts. It hurts.
Ja, aber ich finde es irgendwie süß, dass dann doch viele Fragen sich um vielleicht auch ein zukünftiges oder allgemeines Verliebtsein irgendwie. Wenn warst du denn zum ersten Mal verliebt, würdest du sagen?
Ich habe immer gesagt, ich war zum ersten Mal verliebt im Kindergarten. Mhm. In Alexander, ich glaube, der wird nicht zuhören, which was a cutie and everyone was in love with him. Und ich dachte so, ja, in dem bin ich auch verliebt. Und dann war ich noch verliebt in Daniel. Also ich glaube, ich war so 4 oder 5 und habe die immer gebeten, mich zu küssen. Mhm. Die hatten aber gar keinen Bock und ich glaube, Daniel hat mich sogar mal getreten dann, weil ich zu viel gefragt hat, ob er mich küssen.
Dir war Konsens sehr wichtig, aber muss halt auch prepared sein, dass die Antwort nein ist. Ja,
ja, deswegen würde ich sagen so, also das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich bin verliebt, war ich vielleicht mit 4 oder so. Ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen das ist. Mhm. Was würdest du so sagen?
Bei mir? Mhm. Ich würde sagen, dass ich jetzt zum ersten Mal gerade verliebt bin.
That's so cute.
Ja, aber das zeigt irgendwie gerade mal wieder so diese verschiedenen Lebenserfahrung oder Bewertungs- oder ne, Einkategorisierung von Gefühlen irgendwie, wo es, wie es von Mensch zu Mensch irgendwie unterschiedlich sein kann und sich unterscheiden kann.
Mhm, voll.
Irgendwie.
Voll. Ich glaube, das erste Mal so bewusst verliebt, war ich aber, glaube mit, ich würde sagen, mit 13 wahrscheinlich. Was auch die erste Person war, die mir mein Herz damals gebrochen hat. Ich nenne seinen Namen nicht, weil ich glaube, wir folgen uns noch auf Instagram.
Oh, okay.
Oder er folgt mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich folge ihm aber auch noch. Aber er ist auch mittlerweile verheiratet und keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob er Kinder hat. I don't know.
And we don't care.
I don't care. You broke my heart when I was 13. Aber was ganz cute ist an der Geschichte, wir rutschen gerade komplett vom Thema weg, aber
Chaos.
Chaos-Folge.
Absolute Anarchie.
Was ganz süß war eben, der hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Ich glaube, wir hatten einen Monat gedatet. Wir haben ganz viel auf dem Schulhof immer heimlich wir waren meistens hinter der Sporthalle irgendwo und haben da rumgeknutscht.
Das ist insane. Weißt du, wenn ich meinen ersten Kuss hatte? Hm. Mit wie vielen Jahren? Weißt du, ich frage, ob du es weißt. Hm. Ich war 18.
Nothing wrong with that?
Nee, überhaupt nothing wrong with that, aber es ist trotzdem, ne? Und wir sind beide hier.
Ja, das stimmt. Ich glaube, meinen ersten Kuss hatte ich tatsächlich mit 12. Mit, dessen Namen kann ich wieder nennen, mit Andreas, und es war furchtbar. Oh, es war das Schlimmste überhaupt. Er hat mich davor auch gefragt.
Mhm. Ich war Konsens King.
Ich war erst so ein bisschen, oh nee, ich glaube, ich will nicht. Und 2 Minuten später war ich so, ach, ich will doch. Und er hatte davor so ein Juicy Fruit Kaugummi gegessen. Das heißt irgendwie, es hat alles nach Juicy Fruit Kaugummi geschmeckt und ich mochte die eh nicht. Und ich glaube, er hat sehr, sehr, sehr viel Speichel beim Küssen
so
eingesetzt. Es war richtig nass alles. Und ich glaube, wir haben dann noch ein bisschen danach auch rumgeknutscht und ich weiß gar nicht, wie das dann auseinander ging. Ja, war so ein guter Bauer von meinem Dorf, der Andreas.
Ja, hat nämlich was geworden.
Hat jetzt auch einen Bauernhof. Geil. Landwirt, lebt sein Leben, hat wahrscheinlich auch Familie und Kinder. Genau, aber der erste Mensch, in den ich dann wirklich verliebt war, hier hinterm, in der Sporthalle rumgeknutscht. Und der hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf mich, glaube ich, so ein bisschen nach einem Monat. Und ich hatte ganz, ganz arg Liebeskummer, habe ganz viel geweint, habe natürlich ein Drama und Gefühle empfunden, wie sie nur ein Teenager empfinden kann.
Hast Dr. Sommer geschrieben, war Dr. Sommer. Was kann ich tun?
Ich hätte Liebeskummer. Ich hätte sollen.
Ja, du hättest sollen.
Ja. Wobei ich jetzt gerade auch nochmal ergänzen wollte, ich glaube, ich habe auch heutzutage, wenn ich Liebeskummer habe, ungefähr die gleichen Gefühle und die gleichen Gefühlsausschläge wie als Teenagerin. Ich glaube, es ist nicht weniger intensiv geworden. Und was aber das Süßeste an dieser Geschichte ist, ist, dass er, dessen Name ich nicht nenne, der mir mit 13 das Herz gebrochen hat, mir ungefähr 10 Jahre später sind wir uns in einer Bar in meinem Heimatort begegnet, beziehungsweise in der nächsten größeren Stadt, weil in meinem Dorf gibt's keinen. Und er hat sich tatsächlich entschuldigt bei mir.
Nein.
Ja.
Goals.
Also man muss dazu sagen, wir waren beide bis zum Abi auf der gleichen Schule und wir hatten auch sehr viel miteinander zu tun. Und in dem Zeitraum hat er sich nie entschuldigt. Aber dann 10 Jahre später hat er gedacht so, ja, ich glaube, es ist mal Zeit, sich bei Tatjana zu entschuldigen für das, was ich getan habe, als ich ein shitty 13-year-old boy war. Who broke their heart. Deswegen, es war wirklich cutesy. Never forget. Naja, never
forget.
Um wieder zur Sexualaufklärung zu kommen.
Was mich noch interessiert, ist das Thema Abtreibung. War das bei euch ein Thema oder Thema Schwangerschaftsabbruch? Weil ich weiß noch, viele so Fragen auch bei Dr. Sommer waren dann so zum Thema, kann ich da schwanger werden, wenn ich das und das mache? Also dieses Bemühen, eine Schwangerschaft zu vermeiden, was ich verstehen kann. Die meisten Leute wollen irgendwie im Teenageralter keine Kinder. Verhütung ist wichtig. Aber ich meine, die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbruch besteht ja und die ist ja extrem stigmatisiert in unserer Gesellschaft, das zu tun. Dabei soll's, ich glaube, da sind wir uns einig, eine normale Gesundheitsversorgungsleistung sein und etwas, was auch nicht schlimm ist, wenn man das mal machen muss. Deswegen, also ich finde das dann immer, also ich dachte auch, wenn da mal was zur Abtreibung drin ist, dachte ich immer, oh, das ist der Worst Case, das ist das Allerschlimmste.
Mhm. Ja, dieses Stigma, was halt Schwangerschaftsabbrüche auch mit sich bringen. Ich glaube, bei uns war das tatsächlich gar kein Thema. Ich glaube, wir haben über die Pille danach gesprochen. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch in der Bravo ein paar Mal Fragen
Obwohl,
zur Pille danach
tatsächlich gesehen. Weiß ich gar nicht mal so lange schon, dass die nicht immer wirkt.
Ja, genau, das ist auch ein super wichtiges Thema, dass gerade die Pille danach, je früher sie genommen wird, desto besser wirkt sie und natürlich auch im bestimmten Zeitpunkt vom Zyklus eingenommen werden soll, weil die nur den Eisprung verschiebt. Und was noch sehr, sehr wichtig ist, dass die Pille danach ab einem bestimmten Gewicht, was sehr, sehr niedrig auch angesetzt ist. Also die meisten Präparate wirken nur zuverlässig bei Menschen bis 70 oder 80 Kilo, was sehr bedenklich ist, weil sehr viele Menschen mehr als 70 oder 80 Kilo wiegen. Genau. Damals, ich weiß aber auch noch, dass, als es um die Pille danach ging, dass da war sie auch noch verschreibungspflichtig. Das heißt, man musste noch zur Gynäkologie. Das heißt, das war ein Riesenaufwand. Über Schwangerschaftsabbrüche an sich wusste ich super wenig und gar nichts. Und genau das Gleiche, was du auch sagst. Das war halt wirklich so, worst case, wird dein Leben zerstören. Du wirst dein Leben lang trauern. Und dieses Stigma wurde einfach, glaube ich, komplett an uns weitergetragen so und ich habe da ganz lange das auch kaum hinterfragt, glaube ich. Und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass ich eine Krankenpflegeausbildung habe und im Rahmen meiner Ausbildung habe ich ja dann eine Zeit lang auf einer Station gearbeitet, ein paar Wochen auf einer Station, auf der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden oder durchgeführt wurden und habe da erstmal so diese Realität von Schwangerschaftsabbrüchen gesehen. Und klar kann das für Leute schwierig sein und auch ein sehr emotionsbehaftetes Thema, aber für viele Leute ist das halt auch einfach nicht. Ja. Und klar, bis heute Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen zu bekommen, es wird jetzt wahrscheinlich bald ein bisschen besser werden, weil der Paragraph abgeschafft ist, aber ich hätte das damals wahrscheinlich schon auch, also diese ganzen Infos, gerade was auch medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche angeht, hätte ich auf jeden Fall mal gerne gehabt. Ja.
Ja, definitiv. Oder eben, dass es irgendwie in Ordnung ist. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ich glaube, wir könnten bei vielen Themen jetzt heute irgendwie an bestimmten Stellen anknüpfen. Aber das Thema, gibt es auch Papa und Papa oder gibt es auch Mama und Mama? Teil von Sexualaufklärung bei uns. Mhm. Oder auf jeden Fall weiß ich noch, so diese Bücher, die wir damals hatten, unsers hieß, also das stand bei uns im Schrank. Wie werden eigentlich Babys gemacht oder wo kommen eigentlich Babys her? Da ganz hinten, ne, sieht man da so eine bunte Wiese und da laufen auch zwei Männer in Hand rum. Manchmal
Queer Papa Icons. Und
Legenden. Sie sahen halt aus wie Stefan und Günthers. Manchmal gibt's auch Papa und Papas. Manchmal haben sich auch zwei Männer lieb. Da gibt's dann keine Infos dazu, wie die Sex haben, weil es geht ja um Sex. Und dann gibt's auch eben, dass es dann auch Männer oder Frauenpaare gibt. Transleute kannst du, also bei mir konntest du es komplett vergessen. Und dann, ja, die finden dann schon alleine raus, wie Sex geht, ne?
Ja.
Also die werden das dann halt irgendwie rausfinden. Das kann man dann unlocken, ne? Das Wissen. Auf einem neuen Level. Weißt du, was ich meine? Da gibt's dann extra Buch dazu. Das kann man beantragen.
Ja, und das ist aber echt so ein Thema. Also so in meiner Sexualaufklärung war Queersein überhaupt kein Thema. In meiner ganzen Schulzeit
war HIV/AIDS kein Thema. War ein Thema.
Ja, war schon ein Thema, aber bei uns wird selbst im Rahmen von HIV und AIDS, und ich meine, wir sprechen hier irgendwie von Sexualaufklärung in den frühen 2000ern. Das heißt, unsere LehrerInnen haben auf jeden Fall die AIDS-Epidemie, Pandemie, wie wir es nennen wollen, miterlebt. Und trotzdem war es bei uns echt gar kein Thema, muss ich sagen.
Oder die visuellen Unterrichtseinheiten, die bekommen haben. Ich habe ja schon von dem Baumstamm oder von diesem Nikolaus-Dildo erzählt. Bei uns wurden einfach Bilder von AIDS-Patienten rumgegeben.
Oh, wow.
Und ich weiß nicht, ich habe meine Augen zugemacht, weil ich war ein schreckhaftes Kind und ich wollte nicht irgendwie Leute im Krankenhaus irgendwie sehen. Du kennst vielleicht so diese schrecklichen Bilder von aus den 80ern, ne, in Schwarz-Weiß von Menschen, die eben
im Endstadium AIDS hatten.
Also schrecklich. Und die wurden es einfach rumgebildet. Ich weiß nicht, was da dieser Nutzen, den wir da draus, also der Educational Approach, welcher da dahinter steckt, keine Ahnung.
Es ist so diese typisch frühe Ansatz von Sexualaufklärung im Sinne von Abschreckung, so schreck Jugendliche ab, was auch STIs angeht. Also ganz viele berichten ja auch von Sexualaufklärung, in denen sie dann Genitalien zum Beispiel gezeigt bekommen haben, die mit bestimmten STIs, also STIs, Sexual Transmitted Infections, also Geschlechtskrankheiten zu Deutsch, wobei man diesen Krankheitenbegriff ein bisschen wegnehmen will, sondern dann Infektionen eher sagt, weil die meisten Leute, die im Laufe ihres Lebens Sex haben, der Genitalien involviert oder Schleimhäute involviert, wird früher oder später wahrscheinlich eine Geschlechtskrankheit mal kriegen. Und auch das ist nichts, was bedenklich oder dramatisch ist, weil das meiste easy behandelbar ist. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und da war es aber dann so, dass natürlich halt Geschlechtskrankheiten, STIs, die einen Ausbruch haben, die symptomatisch werden, die man dann sieht, dass da dann Bilder von Genitalien gezeigt werden, die dann halt in Anführungszeichen wüst aussehen. Und da habe ich auch echt schon oft von Leuten in meinem Umfeld gehört, denen halt gezeigt wurde, so, das ist Syphilis, so sieht euer Genital aus, wenn ihr Syphilis bekommt. Und die Leute halt da saßen und waren so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist aber halt der komplett falsche Ansatz, weil die Leute denken dann, okay, dann verhüten die Menschen oder sie bleiben vielleicht sogar sexuell enthaltsam. Gerade Jugendlichen will man ja eigentlich auch keine empowernde, selbstbestimmte Sexualität.
Und wo kämen wir denn hin?
Und deswegen arbeiten die, glaube ich, halt viel mit Abschreckung und Angst. Und ich finde es echt furchtbar, weil es einfach nichts bringt. Leute werden trotzdem Sex haben und Leute werden vielleicht auch unsicherer.
Die Leute werden dann halt mit Scham vielleicht auch Sex haben oder mit Angst. Und wenn diese Gefühle mal mit Sexualität verbunden sind, meiner Erfahrung nach kriegt man das echt schwer wieder raus oder man muss den Umweg nehmen, um dann endlich zu einer Sexualität zu kommen, die eben jetzt Angst und schamarm oder frei sogar ist.
Ja, voll. Und eigentlich ist halt ein Menschenrecht, dass Menschen ihre Sexualität selbstbestimmt auch leben können oder auch nicht leben können, wenn sie nicht wollen. Und damit wird es halt einfach auch verhindert.
Ich denke halt, wenn wir halt weiter so machen, so irgendwie, okay, Penis in Vagina Verkehr oder Sex mit der von einem Cis-Mann und einer Cis-Frau ist dann irgendwie so dieser Standard-Sex. Mhm. Und dann praktisch, ja klar, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ist dann, sag ich mal, was dann Jahre später mal so als Zusatzwissen dazukommt oder ist irgendwie so ein extra Bonuswissen oder so oder einfach ein weiterer Fakt. Da werden wir immer da so bleiben, dass Leute aufwachsen mit einer Idee, dass eine gewisse Sache irgendwie die Norm ist und alles andere ist irgendwas, was nur bestimmte Leute betrifft und die dürfen leben, wow, toll, aber es ist, genau, es ist immer so ein Othering, mhm. Und das ist jetzt wieder ein soziologischer Begriff, aber so dieses etwas zum anderen machen, ja. Was ja tatsächlich nicht von Geburt an oder von Natur an da ist, sondern wir anderen immer durch unsere Handlungen und Strukturen, Sachen und Zusammenhänge. Und das wird da immer weiter reproduziert. Und ich wenn, ja, wie du sagst, also ich glaube, man weiß es gar nicht mehr, aber du erzählst es ja auch immer wieder von deinen Schulbesuchen, dass Kinder schon offener sind, wie manchmal man denkt.
Ja, absolut. Ja, und ich glaube, was da halt auch noch super wichtig ist, gerade wenn wir jetzt über Queerness und Sexualaufklärung sprechen, dass da vielen Leuten halt wirklich so erstens das Handwerkszeugs in Anführungszeichen fehlt. Das heißt, ich weiß, ich habe gar keine Vorstellung davon, wie kann Sex überhaupt aussehen. Und natürlich auch Menschen, die heteronormativen Sex haben oder Menschen, die heterosexuell sind, profitieren natürlich auch von queerer oder queer-inklusiver Sexualaufklärung, weil es halt dieses typische Bild von Penis in Vagina-Sex, der genauso ablaufen soll, mit dem Orgasmus des Cis-Mannes endet und dann war es das, dass die da natürlich auch von profitieren. Und gerade auch, was Sex zwischen Personen mit Vulven angeht, das ist auch was, das wird natürlich auch kaum thematisiert oder gar nicht thematisiert. Und da ist natürlich auch die Problematik, dass da zum Beispiel ganz viele gar nicht aufgestellt sind, was zum Beispiel STIs, Geschlechtskrankheiten letzten Endes aufgeht, weil die Leute halt denken, naja, das heißt ja immer irgendwie, nur bei penetrativem Penis-in-Vagina-Sex kann man sich überhaupt infizieren. Wie sollen sich denn zwei Menschen mit Vulven infizieren? Das heißt,
die Vulva.
Ja, genau. Wir schaffen da halt auch Rahmenbedingungen, die Leute potenziell in unsichere Situationen bringen. Wir inkludieren diese Leute gar nicht in diesen präventiven Effekt, den Sexualaufklärung eigentlich haben sollte. Und wir lassen halt Menschen, die dieses super Bonus-Zusatzwissen sich nicht irgendwo selber erarbeitet haben, einfach in sexuelle Situationen gehen, die unsicher sind. Und das ist richtig, richtig, richtig bedenklich und auch gefährlich. Und ja, macht eben auch alles, was abweicht von diesem Penis in Vagina-Sex zu was anderem, so dieses Othering, was du gerade angesprochen hast. Ja, super, super schwierig. Ja. Und man merkt auch, also ich gebe auch immer mal wieder Workshops, gerade für Erwachsene, zu so queer-inklusiver Sexualaufklärung, was dann halt wirklich Sexualaufklärung für erwachsene Menschen ist, wo die ihre Fragen stellen können, wo verschiedene Themenblöcke abgesteckt werden. Und da merke ich auch immer anhand dessen, was da für Nachfragen und Fragen kommen, wo es dann halt wirklich um so fortgeschrittene Fragen vielleicht auch nochmal geht, dass da ganz viele Leute zum ersten Mal überhaupt hören, was los ist und viele sich halt Informationen über Learning by Doing, vielleicht auch Pornografie, im besten Fall irgendwie noch bei Instagram bei irgendwelchen US-amerikanischen Sexualaufklärenden, die ein paar Sharepics gemacht haben, holen und das noch quasi die besten Ressourcen sind, die überhaupt verfügbar sind. Und das ist halt bedenklich und gefährlich unter Umständen auch. Und auch dafür braucht's Ressourcen, weil Minimum 10% der Menschen, die in Klassenräumen sitzen, sind halt queer statistisch gesehen.
Und auch viel mehr werden mal queeren Sex haben.
Und viel mehr werden mal queeren Sex haben, stimmt. Und auch, oder vor allem auch Menschen, die marginalisiert sind, haben halt ein Recht darauf, selbstbestimmte Sexualität zu haben, informiert zu werden, auch wie Sexualität funktioniert, und haben halt auch ein Recht auf Gesundheit, letzten Endes.
True, true that.
Wise words have been spoken.
Immer, immer, wenn ich dir zuhöre. Nee, es ist voll cool. Ich höre voll gern Geschichten von der Aufklärung. Vielleicht kommst du echt mal ins Dr. Sommer-Team.
Oh, Oh, das wäre so wundervoll.
Ich bin richtig dafür. Ich finde, da gehörst du schon irgendwie rein.
Ich mache so eine queere Sexklinik oder sowas. Ah, apropos für die Leute, die in Freiburg sind, noch ein Veranstaltungshinweis. Boah, heute ist der Werbetrailer. Wer Bock hat auf eine queer-inklusive Sexklinik, wie man es vielleicht aus der Serie Sex Education kennt, von Aufgeklärt sprechen wir auch noch am 7.11., das ist ein Montag, 16 bis 18 Uhr, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, bei den kritischen Einführungstagen in Freiburg und machen da genau sowas, ne? Queer-inklusive Sexklinik.
Cute, das wusste ich gar nicht, dann komme ich da auf jeden Fall vorbei. Also wenn es anonym ist, in so einem Beistuhl, dann stelle ich alle meine geheimen Fragen an dich. Komme zum Stimmverzerrer, damit du nicht merkst, dass ich's bin.
Ihr dürft alle Fragen in eine wunderschön gestaltete Box werfen und wir beantworten die dann als Sex-Educators für Erwachsene.
Cute.
Ich bin sehr gespannt, was da für Fragen kommen würden. Also, falls ihr Erwachsenen Sexualaufklärung sucht, join us in November. Interessante Folge,
ja.
Mal wieder.
Ein bisschen querbeet.
Ja, wir sind heute nicht so organisiert und strukturiert, wie wir sonst natürlich immer sind.
Immer.
Wir hoffen trotzdem, dass es ein bisschen Einblicke gegeben hat und das auch ein Thema ist, über was ihr vielleicht mit euren Friends mal sprechen wollt. Mhm. Ich finde auch dieser Peer-to-Peer-Ansatz, also wenn ihr eben mit euren Friends oder mit eurem Umfeld über Sexualaufklärung, über Sexualität
spricht. Oder mit euren Eltern.
Oder mit euren Eltern vielleicht. Who knows? Ist vielleicht dann nicht so Peer-to-Peer.
Nee, okay. Meine Eltern sind nicht meine Peers.
Ja, dass es einfach auch mehr Thema im Umfeld wird, weil ich glaube, dass man da halt viel auch von Erfahrungsschatz und von offenem Austausch untereinander leben kann und ja, unterhaltet euch doch öfter mal über Sexualaufklärung, über Sex und schaut mal, dass ihr da so ein paar Mythen vielleicht auch beseitigt und wie gesagt, meldet euch bei Aufgeklärt, falls ihr irgendwas wissen wollt. Have a nice week.
Have a fantastic week. Tschüssi!
Tschüss!